So, guten Morgen nochmal an alle. Wir werden heute nach mehrmonatiger Abstinenz davon zum Titusbrief zurückkehren. Titus, ja, im März habe ich die letzte Predigt darüber gehalten und Corona-bedingt hatten ich und Stefan uns dann begonnen, etwas anderes gemeinsam zu betrachten, weshalb ich nun so lange davon Abstand genommen habe, aber werde nun dazu wieder zurückkehren, da wir ja mit Esra und Nehemia mittlerweile durch sind. Ich hatte zu Beginn des Jahres das Kapitel 1 abgeschlossen und werden uns heute nun dem Kapitel 2 zuwenden, wo auch ein neuer Abschnitt auch inhaltlich beginnt, nicht nur vom Kapitel her, sondern auch inhaltlich. Von daher ist es auch ganz passend, wie das am Ende hingelaufen ist. Aber da doch das Ganze nun sehr in den Hintergrund gerückt ist und auch die Leute aus Adelberg ja gar nichts bisher davon gehört haben, werde ich noch mal eine kleine Einführung geben, eine kurze, um dann wiederum quasi eine Einführung in das zu geben, was dann textlich ab Kapitel 2 auf uns zukommen wird. Dazu nun zum Beginn nochmal ein paar allgemeine Daten zum Brief, damit wir das wieder ein bisschen vor Augen haben, denn das hilft an dieser Stelle schon etwas zu verinnerlichen, was dann auch kommt. Geschrieben von Paulus an Titus. Zeitlich wird es traditionell in den Jahren 62 bis 67 nach Christus eingeordnet. Das heißt, nach der Apostelgeschichte, nach der Gefangenschaft in Rom der ersten.
Kann man es bitte lauter machen?
Okay. Jürgen, kann man das? Schwierig. Ich kann versuchen, das Mikro vielleicht näher zu nehmen. Kannst du vielleicht deinen Laptop lauter machen?
Nein, nicht.
Besser?
Ja.
Besser?
Ja, danke.
Sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass jetzt auch alle anderen hören. Okay. Wie gesagt, Brief von Paulus an Titus, geschrieben ca. 62 bis 67 nach Christus. Ähnliche Zeit wie der erste und zweite Timotheusbrief. Das hatte ich mir im ersten Kapitel auch zunutze gemacht, um da ein paar Vergleiche anzustellen. Gerade in Sachen der falschen Lehre, die in die Gemeinden kamen, mit denen sowohl Titus als auch Timotheus sich auseinandersetzen mussten. Nun ein wenig Grund der Personen, um sich hineinzuversetzen. Titus wird allgemein angesehen oder vermute, dass er wohl von der Natur her eine eher robustere Person war. Das sehen wir darin einfach, um etwas aufzuzählen, wo er uns denn begegnet, in der Apostelgeschichte nicht. Aber unter anderem begegnet er uns im Galaterbrief, wo er quasi als Anschauungsobjekt eines bekehrten Nichtjuden mitgebracht wird, weil da eben manche waren, die das nicht für möglich gehalten haben. Er wurde nach Korinth geschickt, als dort sich die Gemeinde gegen Paulus wandte und wurde ebenso auch dorthin geschickt, um später dann die Geldsammlung vorzunehmen für die leidende Gemeinde in Jerusalem. Und eben nun wurde er auf Kreta gelassen. Und wir werden gleich sehen, dass auch das nicht so einfach war. Dazu ein Vers. Denn im Kapitel 1, der Vers 12, dort schreibt Paulus, einer von ihnen, also von den Kretern, ihr eigener Prophet hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Also das ist ein Zitat eines damaligen Philosophen, das er jetzt einfach zitiert, der das gesagt hat über die Bewohner dieser Insel, fügt allerdings in Vers 13 dann an, dieses Zeugnis ist wahr. Also diese Insel war allgemein, das sieht man auch sonst aus der Geschichtsschreibung, sehr verrufen durchs komplette Reich, durch die komplette damalige Welt. Dort eine Gemeindegründung zu starten ist etwa wie heute in Berlin-Kreuzberg jetzt oder in irgendeinem Viertel, das eher für Gewalt und dergleichen bekannt ist. Ja, eben dort die Zelte der Gemeinde Gottes aufzuschlagen. Also eine verkommene Gesellschaft, in die sie hier eindringen, um dort das Evangelium hinzubringen und eben auch Veränderung dort hineinzubringen. Und das ist auch wichtig im Hinblick auf den Inhalt, der uns nun im Brief begegnen wird. Lehren, die uns hier begegnen werden oder schon sind in dem Brief, waren einmal, dass eine Gemeinde Leitung braucht. Das war schon in Kapitel 1. Dass falsche Lehre nicht geduldet werden darf. Auch begegnet uns die Gottheit Jesu, in dem sowohl der Herr Jesus als auch der Vater jeweils dreimal als unser Heiland bezeichnet wird. Aber die alles durchdringende und hauptsächliche Lehre und auch wichtigste Lehre und auch die wir uns heute besonders anschauen wollen, ist die Aussage, dass gesunde biblische Lehre und ein gesundes gottesfürchtiges Leben untrennbar zusammenhängen. Ich hatte gesagt, wir beginnen heute mit Kapitel 2 und ich möchte die Zeit wirklich darauf verwenden, dieses Prinzip einfach auszuleuchten, weil es dann wichtig ist für das, was kommt. Wir lesen in Kapitel 2, Vers 1, Titus 2, Vers 1, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und danach gibt er Anweisungen, nicht was für Dogmen er eben den Leuten einschärfen soll, die sie glauben sollen, sondern danach kommen ganz praktische Unterweisungen für das persönliche, charakterliche Leben der einzelnen Personen, der Leute in der Gemeinde in Kreta. Und dann auch unterschieden auf Alter und Geschlecht. Er sagt, also die alten Männer in Vers 2 dann sollen nüchtern sein. In Vers 3, die alten Frauen sollen sich verhalten, wie es Heiligen geziemt. Unter anderem wird dann noch gesagt, sie sollen nicht viel im Weingenuss ergeben sein, keine Trinker. In Vers 4 dann, dass sie auch die jungen Frauen anleiten sollen. In Vers 6 dann, gleicherweise ermahnet die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Und dann fügt er noch eine Gruppe hinzu, in Vers 9 sagt er, die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen sollen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen und so weiter. Aber er sagt in Vers 1, dass dieses Verhalten eben der gesunden Lehre entspricht, dass die Lehre, und das ist dann wirklich wieder das Theologische, die Lehre von Gott, von Christus, von der Erlösung, das gehört zusammen, das entspricht einem solchen, einem besonnenen, einem beherrschten, einem als Knecht dann eben unterwürfigen Leben. Das entspricht einander, das gehört zusammen. Und dieser Zusammenhang wird in diesem Brief mehrfach erwähnt und betont. Und das ist das Erste, worauf ich heute eingehen möchte. Und also zuerst, wie uns Paulus hier lehrt, dass Glaube und Leben untrennbar verbunden sind. Dann, was denn nun der gesunde Glaube, die gesunde Lehre ist. Und dann zuletzt, wie dann daraus das gesunde Leben denn fließen soll. Und ich möchte jetzt einfach die vielen Bezüge darauf in diesem Brief einmal durchgehen, um ein Bild dafür zu schaffen. Erstens, wie groß ja der Anteil dieses Themas in diesem Brief ist und zweitens dann auch, was Paulus eben zu diesem Zusammenhang zu sagen hat. Und es beginnt schon in Kapitel 1, Vers 1. Dort schreibt er, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Manche schreiben, die der Gottseligkeit entspricht. Oder auch, die gemäß der Gottseligkeit ist. Also, die Wahrheit entspricht der Gottesfurcht, also dem gottesfürchtigen Leben, der ausgelebten Gottesfurcht. Sie passen zusammen, sie gehören zusammen. Und wir werden auch noch sehen, das eine fließt auch aus dem anderen, nämlich das Leben aus dem Glauben. Und es durchdringt auch alle weiteren Themen. Ab Vers 5 Weist Paulus dann Titus an, er soll ja Gemeindeleiter einsetzen, die dann die lehren, die aber auch für Ordnung sorgen, soll Leitung einsetzen. Und was uns dort auch auffällt, ist, dass er nicht zuerst sagt, sie brauchen einen besonders guten Abschluss, sie müssen sich besonders gut in der Theologie auskennen. Das kommt zwar am Ende dann, aber was zuerst ganz ausführlich kommt, ist, dass ihr charakterliches, persönliches und auch familiäres Leben vorbildlich, tadellos sein muss. Und er bringt uns damit schon zum Ausdruck, dass ein gesunder Glaube sich nicht durch viel Wissen kennzeichnet, sondern durch einen Jesus-ähnlichen Charakter, ein gottgefälliges Leben. Denn das sollen ja nachher die Vorbilder sein. Und genauso entspricht diesem Thema, dass er dann in Vers 9 sagt, dass sie sich trotzdem mit der Lehre auskennen sollen, damit sie imstande sind, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die entsprechenden zu überführen. Das heißt, die gesunde Lehre dient auch dazu, zu ermahnen. Wir werden uns später ansehen, wie das eben geschieht oder geschehen kann. Dann ab Vers 10 beginnt ja das Thema mit dem Problem, dass dort falsche Lehrer sind. Und ein Problem, was damit aufkommt, ist, dass mit dieser falschen Lehre auch charakterliche Verdorbenheit mitkommt. Und das bringt er dann in Vers 16 zum Ausdruck. Sie, das heißt diese Leute, geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Mit dieser falschen Lehre, die sie brachten, geht dann auch einher, dass sie auch in ihrem charakterlichen Leben genauso verdorben und ungesund werden. Das beobachtet er, das sagt er, das kann man beobachten. Also, und speziell in diesem Fall hing es eben daran, dass sie eben Wert auf besondere Rituale legten, auf jüdische Feste und Reinheitsgebote. Und so etwas, wenn auf eben so ein Ritualismus aufkommt, dann zerstört das eben auch deshalb den Charakter, weil damit gesagt wird, wenn du das tust, dann bist du in Ordnung mit Gott. Also, und die Persönlichkeit wird in den Hintergrund gerückt. Es ist ja alles in Ordnung, sobald ich bei der Messe und Beichten war. Oder auch sobald ich im Gottesdienst war. Sobald ich morgens meine Bibel gelesen habe. Nein, es sind nicht bestimmte rituelle Handlungen, denn auch das kann zu so einer werden. Gott will ein Christusähnliches Leben von uns. Was uns dieser Vers aber auch zeigt und uns ermahnen sollte, Paulus fällt hier anhand des charakterlichen Lebens einer Person ein Urteil über den Glauben. Er sagt, seht, ihr erkennt darin, dass sie falsch sind, dass sie so verkommen leben. Und das muss uns auch eine Ermahnung sein, denn wenn man sich zur Wahrheit bekennt, aber dennoch so ein Leben führt, dann wird genau das gleiche Urteil gefällt werden. Das kann nicht stimmen, was der mir erzählt. Sieh doch, wie er lebt. Anders ausgedrückt, wie ich in einer Predigt gehört habe, dass ein Mann sagte, zeig mir dein erlöstes Leben und dann werde ich auf deinen Erlöser hören. Und ebenso wird es auch fortgehen nun in den folgenden Versen. Kapitel 2, Vers 5, dort sagt er eben über die jungen Frauen, was ein gottesfürchtiges Leben einer jungen Frau kennzeichnen soll. Ich lese ab Vers 4, die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Wenn also das Leben nicht dem Bekenntnis entspricht, werde nicht nur ich dafür gelästert, sondern das Wort Gottes und damit der Gott, der dahinter steht, selbst. Weiter, 2 Vers 8 ebenso. Er weist Titus an, wodurch soll er gekennzeichnet sein? Durch gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes von euch sagen kann. Das ist jetzt wieder das Gegenteil. Wenn es so ist, dass eben das Leben durch Gutes gekennzeichnet ist, durch gottgefälliges Leben, dann wird dadurch sogar der Gegner, der Widersacher, beschämt, weil er nichts Schlechtes sagen kann. Anders ausgedrückt, Ein gottesfürchtiges Leben ist die beste Apologetik für den eigenen Glauben. Ist die beste Verteidigung und Rechtfertigung des eigenen Glaubens. Dann 2 Vers 10, dort Anweisung an die Knechte. Sie sollen unter anderem nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Und das ist ein wirklich, ja, wenn wir das vom Grundtext her noch betrachten, man könnte das auch übersetzen mit, damit sie der Lehre unseres Retters, oder damit sie die Lehre unseres Retters schmücken, könnte man das sagen. Zieren. Gut aussehen lassen, attraktiv machen, anziehend machen. Die Lehre Gottes schmücken. Das Leben schmückt das Bekenntnis. Und so weiter, 2:11-12. Denn, und nun kommen wir auch schon zur Begründung, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Dieses Wort in Zucht nehmen könnte man auch übersetzen mit, sie unterweist uns, aber auch mit den Worten, sie erzieht uns oder weist zurecht. Machen wir uns darüber Gedanken, die Gnade weist zurecht, die Gnade erzieht. Wie erzieht die Gnade? Die Erkenntnis der Gnade, die Gott uns widerfahren lassen hat, ist es, die letztlich das gesunde Leben hervorbringen soll. Wie? Wir werden später noch näher drauf kommen. Aber es ist eben dieser Gedanke, allein schon, dass Gott mir diese Gnade gewährt, muss mich doch unterweisen und erziehen, dass ich nun mein Leben ändern muss. Dass der Herr für mich so gelitten hat, muss mich doch antreiben, ihm nun treu sein zu wollen. Dass Gott mir schon so viel Sünde vergeben hat, muss mich doch antreiben, nicht noch weiter sündigen zu wollen. Die Gnade ist es letztlich, die uns unterweist. Und so, das ist auch der Weg, durch die letztlich dieser Zusammenhang entsteht. Und wodurch dann nachher das Leben aus dem Glauben fließt. 2 Vers 14 sagt er dann nochmal zu diesem Thema, einfach ich möchte alles nennen, dass eben ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, der Herr Jesus, warum hat er sich für uns hingegeben? Um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das ist das Ziel des Herrn Jesus. Machen wir uns das bewusst, dass er dich erlöst hat, wenn du denn erlöst bist. Dann war sein Ziel damit, dass du eifrig wirst, gute Werke zu tun. Willst du seinem Ziel entsprechen oder widersprechen? Und so auch weiter, Kapitel 3 werden wir uns noch genauer anschauen, aber in Vers 8 sagt er da dann auch noch, glaubwürdig ist das Wort, das Evangelium, das er zuvor beschrieben hat, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, wie gesagt, das Evangelium, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und dann noch 3 Vers 14, er endet wieder mit diesem Thema, die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Also wir sehen, dieses Thema durchzieht den ganzen Brief, dass die, die ja den Glauben des Herrn empfangen haben, nun auch, dass sich nun auch das in ihrem Leben niederschlagen soll durch gute Werke und gottesfürchtiges und gottgehorsames Leben. Und deshalb war es mir auch wichtig, nochmal den Hintergrund zu nennen, denn das wird hier wahrscheinlich, klar, einerseits wegen dieser Irrlehre wichtig gewesen sein, die ja, dadurch, dass sie ein falsches Evangelium predigten, auch die Gottlosigkeit forderten und genau durch die Gottesfurcht sollten sie sich von ihnen absetzen. Aber auch, ich hatte gesagt, dass es ein besonders schwieriger Hintergrund war. Und ja, je mehr ein Mensch falsch vorgeprägt ist, desto schwerer wird es ihm auch fallen, diese alle Dinge später hinter sich zu lassen. Im damaligen Römischen Reich gab es ein Wort für Lügen, das hieß Kretizein und das leitete sich von dem Wort Kreta ab. Also Lügen, kann man sagen, heißt Kreten. Weil die Kreter immer lügen. Dafür waren sie bekannt. Natürlich nicht jeder Einzelne in jedem Satz, aber ihr, ja, sie sind eben, so wie die Schwaben dafür bekannt sind, geizig zu sein, waren die Kreter dafür bekannt zu lügen und, ja, kein Skrupel zu haben. Was schließen wir nun aus all diesen Versen, die ich betrachtet habe, die ich angeführt habe? Nun, das erste Fazit, das ich ziehen möchte, ist: Das rechte Leben beglaubigt den Glauben. Und das sollte uns bewusst sein und uns dein Antrieb sein. Es muss aber auch in der Hinsicht dein Antrieb sein, nämlich sich zu hinterfragen, denn Glaube, und das bringt auch dieser Vers 1, Vers 16 zum Ausdruck, Glaube, der sich null in einem veränderten Leben widerspiegelt, ist kein wirklicher Glaube. Und das macht der Herr Jesus auch an vielen Stellen deutlich, unter anderem in diesem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Glaube, der sich nicht in Taten und Veränderung niederschlägt. Denn was bedeutet das letztlich? Es bedeutet letztlich, dass ich zwar bekenne, es ist mir wichtig, dass Jesus für mich gestorben ist, aber wenn es dann in die einzelne Tat im Leben geht, ist es mir auf einmal wieder völlig egal. Wenn ich zum Beispiel vorher ein Dieb war und es mir mich nicht kümmert und ich weiterhin gern im Laden etwas einstecke, einfach um mir diese 3 Euro zu sparen, wenn mir das wichtiger ist als das, dass Jesus für mich gestorben ist, dann beweise ich da noch, dass es mir eigentlich egal ist und ich es nicht wirklich glaube. Dann beweise ich, dass ich nicht wirklich Buße über meine Sünden getan habe, wenn ich einfach darin bleibe, wenn ich weiterhin Gott kaum einen Anteil in meinem Leben gebe, wenn ich weiterhin einfach der Welt nach auch rede und Gottlosigkeit dulde, befürworte und was auch sonst, womit man eben an Sünde in seinem Leben konfrontiert ist. Wenn das kein Umdenken, kein neues Wollen hervorbringt, dann ist das kein wirklicher Glaube. Andererseits müssen wir aber auch sehen, Glaube, der vielleicht echt ist, aber sich kaum in Taten niederschlägt. Also etwas muss geschehen. Aber wir müssen wohl leider auch bekennen, dass es sein kann, dass man sich dennoch so wenig damit beschäftigt, es so wenig Raum im eigenen Denken hat, dass es einen kaum verändert. Und dann müssen wir auch sehen, Glaube, der sich kaum in Taten niederschlägt, ist vielleicht echt, aber eine Schande für den Herrn. Das haben wir in diesen Versen gesehen. Das Wort Gottes wird verlästert, wenn in diesem Fall die jungen Frauen nicht dementsprechend leben. Oder in Vers 8 wäre es das Gleiche, wenn Titus so leben würde oder bei den Knechten in Vers 10. Und drittens aber, Glaube, der sich zunehmend in Taten niederschlägt, ist gesund und Schmuck für die Lehre. Es gefällt Gott und wir konnten auch sehen, er bringt es immer in Bezug zur Mission, zur Evangelisation, dass Menschen das sehen und darum auch eben unseren Gott preisen, dem wir gehorchen. Ich habe die Tage eine Geschichte von dem Prediger Ironside gehört. Der war damals ein Straßenprediger und ihm wurde einmal das Angebot gemacht, von einem Philosophen zu diskutieren, Agnostik versus gegen Christentum. Er sagte, ja, ich kann daran teilnehmen, aber unter einer Bedingung. An diesem Treffen bringst du 2 Menschen mit, und er beschreibt dann diese Menschen, die eben am Rande der Gesellschaft waren, die einfach ein stark sündiges und auch bemitleidenswertes Leben geführt haben. 2 Menschen soll er mitbringen, die durch seine Philosophie radikal verändert und zu einem guten Leben geführt wurden. 2 soll er nur mitbringen, und er selbst wird 100 mitbringen. Das war sein Anspruch und dann würde er sich treffen. Und ja, die Debatte hat nicht stattgefunden, weil der andere eben nicht mit seinen 2 gekommen ist, weil seine Agnostik ihm vielleicht gefallen hat, aber nicht die Kraft hat, Leben zu verändern. Das rechte Leben beglaubigt den Glauben, aber dann auch zweitens, der rechte Glaube erzeugt das rechte Leben. Das sehen wir auch in diesen Versen. Wie ich es vorher gesagt hatte, die Gnade nimmt uns in Zucht. Glauben heißt von Herzen überzeugt sein und wenn diese Überzeugung da ist, dann muss sich die Einstellung ändern. Wenn ich wirklich sage, ja, ich nehme vollkommen an, dass ich ein verlorener Sünder bin, dann muss ich anfangen, meine Gewohnheiten und Taten zu hinterfragen und bereit sein, sie zu ändern. Sonst habe ich das nicht wirklich im Glauben angenommen. Weil aber der Glaube diese Auswirkung hat, darum kann es auch sein, wie in Kapitel 1, Vers 9, das heißt, kann ich damit auch ermahnen. Darum kann ich mit der gesunden Lehre ermahnen und kann mich darauf verlassen, dass es seine Wirkung bei den Gläubigen entfalten wird. Und dennoch möchte ich aber, wenn ich auch den Punkt, diese Verbindung klar machen will, an dieser Stelle noch erwähnen, bevor ich zum nächsten Punkt übergehe. Es braucht dennoch Gottes übernatürliches Wirken. Was ich bisher genannt habe, war ein für uns fassbarer Zusammenhang zwischen Glaube und Leben, und der ist da. Und auch diesen Zusammenhang verwendet der Herr. Je mehr ich das Wort verinnerliche, desto mehr werde ich verändert. Und doch müssen wir im Gebet bleiben und darum flehen, denn letztlich muss es auch der Geist Gottes sein, der uns von diesen Dingen überzeugt und uns auch die Gnade gibt, konsequent zu sein in dem, was wir glauben. Aber um diesen ersten Punkt abzuschließen, kein gesundes Leben ohne gesunden Glauben, kein gesunder Glaube ohne gesundes Leben ist, ja, wenn der Glaube, wenn das Leben gesund werden soll, dann muss auch die Lehre gesund sein. Denn wenn ich diese vernachlässige, wenn man darauf keinen Wert legt, was wirklich die biblische Wahrheit ist, und dann diese eben verschleiert wird, dann wird auch die Auswirkung auf das Leben mehr und mehr begrenzt werden. Andererseits ist es auch kein gesunder Glaube, der nicht zu einem gesunden Leben führt. Wenn das gesunde Leben nicht rauskommt, dann ist auch etwas im Glauben falsch. Dann läuft irgendetwas verkehrt. Entweder er ist wirklich in sich falsch, dass die Bekehrung nicht richtig stattgefunden hat, oder es ist irgendwo ein Fehler, dass man die Dinge nicht recht verinnerlicht und nicht recht verstanden hat, welche Verantwortung eigentlich mit der Bekehrung einhergeht. Aber um das nun nochmal deutlicher zu machen, möchte ich nun noch speziell auf die gesunde Lehre eingehen. Was ist sie nun genau? Punkt 2, die gesunde Lehre. Einerseits interessant, Paulus gibt diesem hier unterschiedliche Bezeichnungen. In Kapitel 1, Vers 1 sprach er von der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Es ist also nicht einfach nur eine Philosophie, die man halt entwickelt hat, um damit gut auf Menschen einwirken zu können. Nein, es ist die Wahrheit. Die Wahrheit, aber genau die Wahrheit entspricht auch der Gottesfurcht. Dann in 2 Vers 5 hieß es, dass das Wort Gottes verlästert wird bei gottlosem Leben. Also hier wird auch der Glaube und die Wahrheit mit dem Wort Gottes gleichgesetzt. Die Wahrheit, die verändert, ist die Gott uns in seinem Wort offenbart. Diese Wahrheit. Dann in 2 Vers 10 wird es genannt, die Lehre Gottes unseres Retters. Es ist auch nicht einfach die Lehre eines Predigers, es ist die Lehre Gottes, die letztlich verändert. Und in 2 Vers 11, ich hatte es schon betont, wird es eben die Gnade Gottes genannt. Und das zeigt uns auch schon, was eigentlich den Kern dieser Lehre ausmacht. Die Offenbarung der Gnade Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Die gesunde Lehre ist die Wahrheit über die Gnade Gottes, die uns in der Bibel geoffenbart wird. Die gesunde Lehre ist im Kern das Evangelium, die Botschaft, die Gott uns Sünder durch Christus erlöst. Und jede andere biblische Lehre steht in Bezug dazu. Und je näher sie damit verbunden ist, desto größer ist auch ihre Auswirkung auf das persönliche Leben. Und in Kapitel 3 sehen wir, wie Paulus nun das tatsächlich anwendet. Und das möchte ich nun einmal vorlesen und darauf näher eingehen. Wo er wirklich konkret die gesunde Lehre verwendet, um zu einem gesunden Leben zu ermahnen. Dort schreibt er, erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Das ist der Anspruch, so sollen wir leben. Weiter, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, nicht sondern gütig. indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Das ist, was Gott von dir und mir sehen will in unserem Leben. Sanftmut, Gehorsam, nicht Streitsucht. Aber nun begründet er diese Ermahnung mit der Lehre. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Letztlich das Evangelium, was er nun hier aufzählt. Was nennt er? Er beginnt damit, wir waren Sünder. Wir waren Sünder und verdorben. Wir waren unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre. Wir lebten nicht, wie wir es hätten sollen und müssen. Wir waren verloren, wir gingen in die Irre. Jeder Mensch geht von Natur aus erstmal in die Irre. Und auch interessant, wie er dann die Sünde beschreibt. Wir dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen. Das ist auch Sünde im Kern. Nicht Gott dienen, sondern den eigenen Lüsten. Egal wie verkehrt diese Lüste nun sind. Den einen treibt seine Lust dazu, eine Frau zu vergewaltigen, und den anderen treibt seine Lust dazu, einfach am Wochenende feiern zu gehen. Je nachdem, wie verkehrt die Lust ist, wird es schlimmer. Aber letztlich ist es, wenn meine Lust den obersten Platz hat und Gott einen untergeordneten oder gar keinen, wenn ich meinen Lüsten gehorche anstatt Gott, dann ist das Sünde und ein verkehrtes Leben und wird auch immer sich in Bosheit und Neid, wie es hier steht, niederschlagen. Und das ist auch der erste Teil der gesunden Lehre. Die gesunde Lehre sagt, der Mensch ist von Natur aus Sünder und verdorben. Aber es geht weiter mit, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Gott liebt die Menschen, obwohl sie so sind, obwohl er ganz anders ist und wir so verkehrt sind, ganz anders, als er uns haben wollte, ganz anders, als der Zweck, für den er uns gemacht hat. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Durch Wiedergeburt, sagt er hier. Das heißt, er hat gerade den alten Zustand beschrieben und sagt nun, wir mussten völlig verändert werden, völlig neu werden. Durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Und er sagt auch, warum? Das ist schön ausgedrückt in Vers 5. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten. Also erstens, nicht wegen unserer Werke, die wir getan hätten. Das heißt, wir haben gar keine so guten Werke getan, wie wir das immer meinten, die das wert gewesen wäre, die wir getan hätten. Aber egal was da war, nicht wegen diesem, sondern aufgrund seiner Freundlichkeit und Menschenliebe. Und zwar, wie es heißt in Vers 6, durch Jesus Christus, unseren Retter. Letztlich ist er die Menschenliebe Gottes, die erschienen ist, also erschienen, sichtbar geworden. Die Menschenliebe, die erschienen ist, allein dadurch, dass er sichtbar wurde, Mensch wurde, dass der Sohn Gottes Mensch wurde. Und was er hier nur nicht extra ausführt, weil er zu Christen schreibt, dadurch, dass er am Kreuz dann sich für unsere Schuld hat bestrafen lassen, wie wir es dem heute Morgen schon gedacht haben. Dass er, der Gerechte, bereit war, für mich und dich Ungerechten zu leiden. Daraus wurden wir, sagt er, gerechtfertigt, das heißt gerecht gesprochen, mit Gott versöhnt und deshalb der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens. Das ist die Botschaft, die grundchristliche Botschaft. Das unterscheidet einen Christen von einem Nichtchristen. Das bedeutet es, Christ zu werden, das im Glauben anzunehmen. Zuerst zu akzeptieren, ich bin wirklich so verloren, und dann aber Gott hat diese Menschenliebe geoffenbart und allein dadurch, nicht durch meine Werke, werde ich gerettet und gerechtfertigt. Und wie immer auch dieser Aufruf, dass sich jeder prüfe, glaube ich das, bin ich dazu bekehrt, wirklich, hat mich das errettet, bin ich in diesem Frieden mit Gott, dass ich von ganzem Herzen sagen kann, ich bin der Hoffnung gemäß Erbe des ewigen Lebens, oder bin ich mir unsicher? Die erste Auswirkung dieser Botschaft ist die Rettung der Seele, das ewige Leben, und wird allein ergriffen durch Glauben. Hast du das im Glauben angenommen? Aber dann, wenn es im Glauben angenommen wurde, ist es genau das, was er schreibt, was auch dann die Veränderung wirkt. Nicht nur die Errettung, auch die Veränderung. Wir sehen, er benutzt dieses Evangelium, die Grundbotschaft, um sie zu ermahnen, sich der Obrigkeit unterzuordnen, sanftmütig zu sein, nicht zornmütig zu sein. Warum? Wer eben sich bekehrt, der bekennt damit, ich stehe unter der Autorität Gottes. Und ich muss ihm gehorchen. Und er weiß auch, Gott hat auch die Obrigkeit eingesetzt. Also entspricht es dem Evangelium, und nun sind wir beim dritten Punkt, das gesunde Leben, nun entspricht es dem Evangelium, sich auch unterzuordnen. Ein dem Evangelium gemäßes Leben ist ein Leben der Unterordnung unter Gesetz der Autorität. Genauso entspricht es diesem Evangelium, nicht zu lästern und nicht streitsüchtig zu sein. Und allen Menschen gegenüber alles Sanftmut zu erweisen, egal wie verkehrt sie sind, denn wir haben ja gerade gelesen und bekannt, auch wir waren ja genauso verkehrt. Ich kann mit gar niemandem konfrontiert sein, der in seinem Herzen weitaus verkehrter ist, als ich es bin oder war. Deshalb geziemt es dem Evangelium, nun auch Sanftmut mit dieser Person walten zu lassen. Und so könnte man jeden Aspekt des Evangeliums und der Wahrheit aufzählen und sich nun fragen, was hat das für eine Auswirkung auf mein persönliches Leben, oder sich ein Gebot vor Augen führen und fragen, inwieweit fließt das Einhalten hiervon aus dem Evangelium. Ein anderes Beispiel, was auch der Lehre entspricht, eben, dass Gott Schöpfer und Lenker der Welt ist, dem entspricht letztlich dann Vertrauen und Ruhe im Herzen. Denn wenn ich das wirklich glaube, dann habe ich ja keinen Grund, mich zu fürchten vor der Zukunft, weil ich weiß, er führt sie. Ebenso eine andere Lehre, die Einfluss nimmt, ist die Selbsterniedrigung des Herrn Jesus. Auch eine theologische Lehre, der Herr Jesus wurde Mensch, in Philipper 2,5 beschrieben. Aber auch dort angewandt, um uns charakterlich zu ermahnen. Nämlich, wenn er sich erniedrigt hat, will auch ich mich erniedrigen. Wenn er auf Rechte verzichtet hat, will ich gern und fröhlich auf Rechte verzichten, die ich mir vielleicht sogar manchmal auch nur fälschlicherweise zuschreibe. Oder auch die Lehre der Vergebung sollte alle Bitterkeit aus dem Herzen eines Christen verschwinden lassen. Und dadurch soll eben das Leben von uns zu einem wandelnden Evangelium werden. Jede Tat soll widerspiegeln, was wir bekennen. Und das trifft dann eben auch auf die Dinge zu, die wir näher betrachten werden in Kapitel 2. Was hier sehr durchdringt, ich will nicht zu genau darauf eingehen, aber ist bei fast jeder Personengruppe Nüchternheit und Selbstbeherrschung, Bedachtheit. Die alten Männer sollen nüchtern sein. Die Frauen sollen nicht viel im Weingenuss ergeben sein. Die jungen Männer sollen wieder nüchtern und besonnen sein. Besonnen steht nur, aber heißt ja etwas Ähnliches. Denn wenn ich eben wieder vom Evangelium her denke, wenn ich mein Leben Gott schulde und weiß aber, dass mein Inneres mich eigentlich davon wegtreibt, es ihm hinzugeben, dann ist die logische Konsequenz, dass ich bedacht und besonnen leben muss. Denn ich darf und will nicht sündigen, aber wenn ich einfach nur von meinen Trieben mich steuern lasse, dann werde ich wiederum sündigen. Auch die Tatsache, dass Gott ein weiser und überlegter Gott ist, muss uns antreiben, ein weises, bedachtes und nüchternes Leben zu führen. Und so fließt das Leben aus dem Glauben. So fließt das Leben aus dem Glauben. So entspricht das gottesfürchtige Leben der gesunden Lehre und die gesunde Lehre dem gottesfürchtigen Leben. Andererseits, ich hatte es auch schon anklingen lassen, und darum gibt er auch immer wieder den Auftrag, auf die Lehre Acht zu geben. Denn wenn die Lehre dann verdreht wird, dann wird auch wieder das falsche Ergebnis rauskommen. Wenn die Eigenschaften Gottes zum Beispiel verdreht werden, dass sein Zorn und seine Heiligkeit heruntergespielt werden, dann muss daraus Laxheit im Lebenswandel herausfließen. Andererseits, wenn Gott nur hart und lieblos beschrieben wird, dann muss daraus auch Härte und Lieblosigkeit im eigenen Charakter fließen. Oder wenn eben wie hier oder zum Beispiel in der katholischen Kirche nur noch Zeremonien in den Vordergrund gestellt werden, dann muss daraus auch eine Vernachlässigung des persönlichen, charakterlichen Lebens fließen. Was nun, wenn das gesunde Leben bei mir, bei dir fehlt? Was, wenn das Leben krankt? Nun, entweder krankt es dann, oder es krankt dann auf jeden Fall in irgendeiner Form auch am Glauben. Es krankt entweder insofern daran, wenn das Leben einfach völlig, wie ich schon gesagt habe, in keiner Form sich dem unterordnet, was das Evangelium bringt, dann muss man den Glauben auch hinterfragen. Und das kann auch eigentlich nie falsch sein, denn selbst wenn er echt ist und ich dann frage, ja, was glaube ich denn? Und dann zu dem Schluss kommt, ja, ich glaube und vertraue das wirklich, dann führt uns das aber ja doch zur Frage, okay, wie sollte ich nun leben? Was macht das mit mir? Es kann aber auch sein, dass der Glaube eben, wie gesagt, da ist, aber einfach nicht verinnerlicht. Und das rührt daher, wir müssen uns angewöhnen, so zu denken, wie Paulus es uns hier in Kapitel 3 vormacht. Wir dürfen nicht Theologie losgelöst von praktischem Leben denken. Wir dürfen es nicht nur als Streitpunkte sehen, mit denen wir über anderen schön ungeistlich streiten und debattieren können, sondern uns immer auch selbst daran prüfen und uns davon so verändern lassen. Mit jeder Lehre geht auch eine Anweisung einher oder ein Vorbild für unser Leben. Denn wiederum eine Lehre, die uns auch dann beeinflusst, ist wiederum die Lehre der Sündhaftigkeit. Wir wissen, dass wir eben leider nicht völlig konsequent sind. Wir wissen, wir werden Sünder bleiben. Wir wissen, die Verdrehtheit unseres Denkens wird erst in der Ewigkeit uns ganz genommen werden. Und darum müssen wir bedacht sein darauf, das immer mehr zu entwirren, uns dieses Evangelium, uns damit beschäftigen, es vor Augen führen, wirklich, also jetzt auch nicht nur hier einmal die Woche am Sonntag und vielleicht noch am Mittwoch, sondern jeden Tag zu Hause vor dem Wort und im Gebet sich damit beschäftigen und davon überführen zu lassen, bei den Fragen des Lebens sich nicht nur fragen, was nützt jetzt mehr oder was ist die sicherste Variante, sondern was entspricht Gott und der Lehre Gottes, lernen, so zu denken, das Denken verändern zu lassen und dadurch auch das Leben. Und wenn wir das tun, dann wird auch mehr und mehr, wenn wir nun in den kommenden Wochen uns viel einfach mit direkten Instruktionen zu charakterlichem Leben beschäftigen oder uns das sonst tun, wenn wir die Sprüche lesen oder sonst wo einfach viel einfach gesagt wird, wie wir leben sollen, dass wir das nicht nur als Last sehen und uns nicht nur davon vielleicht drücken lassen oder uns vielleicht Ausflüchte machen, uns vielleicht rausreden, Entschuldigungen suchen, sondern uns dann wirklich einfach das nie losgelöst vom Evangelium denken, sondern uns davon letztlich dann überführen lassen, damit Gott dadurch durch seinen Geist auch das Gott wohlgefällige Leben eben hervorbringt. Denn das ist auch das Werkzeug, das der Geist verwenden will. Er will mich und dich ja nicht nur verändern, damit wir verändert sind, sondern er will uns zu Gottes Ehre verändern. Er will nicht nur, dass du demütig wirst, sondern er will, dass du demütig wirst, weil du verstanden hast, dass es deinem Stand vor Gott und der Selbsterniedrigung Christi geziemt. So will der Geist uns verändern und darum müssen wir uns mit der gesunden Lehre beschäftigen, um auch zu einem gesunden Leben hindurchzudringen. Darum müssen wir auf falsche Lehre achten, beziehungsweise auf die gute, wirklich alles am Wort prüfen, denn es ist die Wahrheit des Wortes, die verändert. Und dann eben so handeln und so verändern zu lassen, dass unser Leben, wie schon gesagt, ein wandelndes Evangelium wird und auch jeder von uns ein solcher wird, den damals in dieser Begebenheit der Herr Ironside hätte rufen können und der dann erzählen könnte, mein Leben ist auch durch den Herrn verändert worden. Dass wir das bezeugen können und somit einen weiteren Schmuck, eine weitere Kette an die Wahrheit legen, dass sie den Menschen kostbar und wertvoll wird und Menschen eben auch dazu umkehren und gerettet werden. Amen.